Fritz. Podcast. Markus Richter. Trackback.
Und ich muss gestehen, dass ich heute nicht übermäßig motiviert bin, aber euch natürlich trotzdem einen guten Abend wünsche. Guten Abend bei Trackback, der Show mit Internet und so. Da soll es heute einmal mehr um Musik aus dem Netz gehen, in ihrer Ausprägung auch als Creative Commons Musik, die wir euch ja hier häufiger vorstellen. Creative Commons Musik zur Erinnerung ist die Musik, die ihr euch aus dem Netz runterladen könnt und auch weitergeben dürft unter bestimmten Bedingungen, aber die vor allem kostenfrei ist und auch straffrei vor allen Dingen runterzuladen und weiterzugeben. Da liegt es ja nahe, dass man damit eine Party vielleicht machen könnte, also wo nur Creative Commons Musik läuft, wo man dann auch keine GEMA-Gebühren bezahlen muss, weil sich das gegenseitig ausschließt, zumindest hier in Deutschland, mit der Verwertung. Und dann denkt man ja, okay, keine GEMA-Musik, keine GEMA-Gebühren. So einfach ist das. Aber weit gefehlt. Das hat nämlich jemand versucht und er musste dann doch Gebühren bezahlen. Warum das so ist und ob das Problem lösbar ist, er wird uns heute hier erklären. Es geht außerdem um Musik im Hinblick auf die Frage, wie die auf euren Rechner kommt. Da ist ja in den letzten Jahren Streaming immer größer geworden. Also, dass ihr die Musik nicht mehr ladet, sondern einfach so einen Anbieter habt, wo euch den Song, den ihr gerade hören wollt, runterstreamt. Die haben in der letzten Woche von verschiedenen Firmen schlechte Nachrichten bekommen, warum das nicht so ganz passt. Das werden wir hier kurz zusammenfassen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, denn es gibt immer noch diese schönen vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichten. Es wird heute jemand zu Gast sein, der sich so einen kleinen Traum, den vielleicht die Musikfans unter euch eh haben, einfach umgesetzt hat. Er hat gesagt, ich möchte gerne Videos mit Bands drehen, die ich toll finde. Und genau das hat er gemacht. Gibt es eine neue Webseite, werden wir euch hier näher vorstellen. Es gibt noch ein bisschen mehr, ein paar coole Links und wir werden uns außerdem noch mit Verschwörungstheorien beschäftigen. Aber dazu gleich mehr. Jetzt gibt es erstmal die erste Netzmusik heute. Kommt aus dem Netz. Wer hätte das gedacht? Steht eine Creative Commons Lizenz. Das heißt, ihr dürft sie auch weitergeben, wenn ihr die Lizenzbedingungen beachtet, die da dran stehen. Und kommt von einem Typen, der sie einfach SB nennt. Das steht kurz für die Initialen des Typen hinter dem Projekt, nämlich Sebastian Baumann. Sebastian kommt aus der pfälzischen Heimat, einem beschaulichen Städtchen namens Neustadt und bastelt dort Instrumental Beats. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen provinziell an. Er hat aber ein ganzes Album rausgebracht. Impression Paragraph 9, Jein heißt es. Und wir hören jetzt mal einen Track, ob das wirklich so provinziell ist oder ob es vielleicht ein bisschen mehr dabei um die Ecke kommt. Der Track heißt All In und den gibt es wie gesagt auch im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. We'll be right back. All In. Das ist ein Track, den es auf trackback.fritz.de verlinkt gibt von SB, einem Künstler, der seine Musik unter Creative Commons Lizenzen umsonst ins Netz stellt.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
In dieser Rubrik empfehlen wir euch immer Links, die durch das Netz gereicht werden. Das betrifft uns in dieser Woche leider auch selbst, denn hier bei Fritz gibt es gravierende Veränderungen. Unser Chef Stefan Warbeck hat auf eigenen Wunsch die Programmverantwortung für Fritz abgegeben, heißt, er ist gegangen. Das geschieht im Zusammenhang mit Vorkommnissen rund um die Sendung KenFM mit Ken Jebsen, mit dem der RBB die Zusammenarbeit beendet hat. Und alle offiziellen Informationen, die ihr noch lesen könnt und die Fragen, die euch dann vielleicht erklärt werden dazu, findet ihr in einer offiziellen Pressemitteilung, die ich euch im Blog verlinke. Habe. Ich möchte aber auch noch auf einen offenen Abschiedsbrief von unserem Kollegen Holger Klein an Stefan Warbeck hinweisen, der für mich und soweit ich das verstanden habe, auch für viele von meinen Kollegen viel von dem sagt, für das wir keine Worte gefunden haben. Was sonst noch so diese Woche im Netz abging, verrät euch jetzt Dwayne Schlegel.
Diese Woche hat Jan Delay im Netz für Aufmerksamkeit gesorgt. Es ging aber nicht um einen Song, sondern um Abmahnungen. In einem Post bei Google Plus zog der Musiker über Anwälte und Plattenfirmen her, die Leute abmahnen, die illegal Musik heruntergeladen haben. Das sind alles miese Schweine, schrieb Delay über die Abmahnindustrie. In einem zweiten Post wenig später musste er allerdings zugeben, dass auch er schon Abmahngeld von seiner Plattenfirma Universal bekommen hat. Das wolle er aber spenden, schrieb er und forderte gleichzeitig die Industrie auf, nach neuen Einkunftsmöglichkeiten zu suchen. Auch eine Nachricht von Ex-US-Präsident Richard Nixon wurde durchs Netz gereicht. Im Blog Letters of Note steht eine Nixon-Rede, die nie gehalten wurde. Es ging nämlich um ein Scheitern der Mondlandung 1969. Genauer gesagt um den Fall, dass die beiden Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin zwar auf dem Mond landen, aber nicht wieder wegkommen. Die Rede ist voller großer, andächtiger Worte, aber zeigt vor allem eins: Politiker sind auf alles vorbereitet. Ex-Minister zu Guttenberg scheint sich auf ein Comeback vorzubereiten. Diese Woche wurde bekannt, dass das Verfahren wegen Urheberrechtsverletzung gegen eine Geldzahlung von 20.000 Euro eingestellt wurde. Das sorgte im Netz für viel Aufregung und Unverständnis. Aber Blogger Kotznes Einhorn will nicht aufgeben und den Spieß jetzt umdrehen. Er hat die zuständige Staatsanwaltschaft Hof angeschrieben und fragt, ob es möglich wäre, das Verfahren gegen eine Zahlung von 21.000 Euro wieder aufzunehmen. Der Kampf Apple gegen Microsoft ist fast so alt wie der Computer selbst. Jetzt geht es in eine neue Runde. Beide Firmen bieten ein Betriebssystem für Handys an, welches Spracherkennung bietet. In einem YouTube-Video probiert Tech-Blogger Jason beide Versionen gleichzeitig aus. Das Ergebnis ist sehr eindeutig. Auf die Frage
"Create a meeting tomorrow at 10 a.m."
trägt das Apple-Gerät korrekterweise einen Termin im Kalender ein. Die Microsoft-Konkurrenz startet eine Websuche mit nicht jugendfreien Begriffen. Wer gewonnen hat, das dürft ihr selbst entscheiden. Wie man Werbung im Netz nicht macht, zeigt gerade Österreichs Bundeskanzler Faymann. Wie Tagesschau.de berichtet, hat ein Team von 9 Mitarbeitern mit einem Kapital von knapp 100.000 Euro dafür gesorgt, dass der Politiker im sozialen Netz vertreten ist. Schnell stellte sich jedoch heraus, es gibt Zweifel an der Echtheit von Faymanns Facebook-Fans. Und als ob der Verdacht vorgetäuschter Jubelmeute nicht schon schlimm genug wäre, entstehen jetzt Parodien auf den verunglückten Webauftritt. Das Projekt Failman hat schon 1.000 Fans mehr als das Original. Zum Ausgleich stellen wir euch noch ein Produkt vor, das alles richtig macht und sogar uns überzeugt hat, die wir normalerweise neutral bleiben müssen. Zongo-Limonade ist eine hervorragende cholesterinfreie Limonade, die sehr gesund ist. Darüber hinaus bietet sie euch WLAN und Wohlbefinden und wird seit neuestem in der Geschmacksrichtung Holunder angeboten.
Und was genau dahinter steckt und woher diese seltsame Limonade kommt, das könnt ihr selber nachlesen und ich empfehle euch das auch, weil das ist eine wirklich schöne Geschichte. Und den Link gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de.
Trackback.
Mit Markus Richter, der sich irgendwie schon sowas gedacht hatte. Guten Abend. Die Show mit Internet und so heißt die Sendung ja auch. Und in diesem seltsamen Internet, von dem alle Leute mal reden, geht es ja häufig genug auch um sogenannte Verschwörungstheorien, wo die Welt auf eine ganz wilde Art und Weise erklärt ist. Und eines haben diese Verschwörungstheorien alle gemeinsam. Sie haben eine total krasse Erklärung, die man unmöglich selber nachprüfen kann. Eine dieser Verschwörungstheorien sind sogenannte Chemtrails oder Chemtrails. Das ist die Theorie, dass die Luft durch Flugzeuge vergiftet wird, wenn so Chemikalien in die Luft gesprüht werden, dann kontrolliert uns das alles und beeinflusst unsere Welt und alles wird irgendwie seltsam gemacht. Und es gibt jetzt jemand, der hat entschlossen, dass mal dagegen geblockt werden muss. Der jemand heißt Alexei Grashchuk und ist selber Pilot, also hat selber einen Pilotenschein und fliegt auch viel, und dann muss man sozusagen sich zwangsweise mit der Himmelsmeteorologie beschäftigen und weiß dann also auch ein bisschen, was in diesem Himmel da abgeht. Und dann dachte dann so, okay, dieser ganze Unsinn, da muss mal was geschrieben werden, da muss man mal die Leute informieren. Und das habe ich zum Anlass genommen, sein neues Blog, um ihn mal anzurufen und zu fragen, so Alexei, was war denn eigentlich der Punkt, wo du dann gesagt hast, jetzt muss ich aber wirklich mal anfangen zu bloggen. Was hat ihn dazu motiviert?
Ja, dazu komme ich jetzt. Also ich habe versucht, Aufklärung zu betreiben, indem ich einen Blog kommentiert habe, die sich mit Chemtrails beschäftigen, und bin da ganz, ganz schnell auf Ignoranz und Zensur und Unterstellungen gestoßen. Also ich sei ein Desinformant, Systemlinks, CIA-Agent, also was habe ich nicht schon alles gehört. Und ich soll doch mal erwachen und die Augen öffnen, mein Gehirn einschalten und so weiter. Ja, und daraufhin, das war also für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, so geht das nicht weiter. Also da muss ich selber was schreiben, da muss ich einen Blog aufmachen und Aufklärung betreiben. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass mit diesen Überzeugungen sich irgendwie glücklich leben lässt, weil es sind ja Ängste, die da verbreitet werden. Und finde ich einfach nicht in Ordnung. Und des Weiteren, also ein anderer Grund war, ich habe also recherchiert, wo kommt denn das Ganze her? Ja, und sind dann darauf aufmerksam geworden, dass es unterschiedliche, dubiöse, sektenartige Gruppierungen sich einfach diesem Thema bedienen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ja. Es ist sozusagen, das Chemtrails ist so ein Einstiegsthema oder ein Honeypot, um die Leute einfach auf andere Verschwörungstheorien oder andere Zusammenhänge, andere Gedankengut zu vermitteln. Ja, also zum einen sind das Esoterikgruppen, also ich sage jetzt, die machen einfach nur Profit damit, also das ist jetzt meine jetzt Unterstellung gegen diese Gruppen, die verkaufen irgendwelche Zaubertränke zum Schutz gegen Chemtrails oder irgendwelche Devices, also irgendwelche Gerätschaften, die Chemtrails neutralisieren sollen, Bücher, DVDs, mal Seminare und so weiter. Und eine andere große Geschichte sind tatsächlich rechte Gruppierungen. Also was, ich würde jetzt nicht alle unter einen Kamm scheren, wie jetzt Herr Kachelmann gesagt hat, das ist alles Nazis sein. Also so würde ich das nicht sagen. Also die meisten identifizieren sich nicht mit Nazis, die daran glauben, ja, und merken gar nicht, wie faschistisch dieses Gedankengut ist. Ja. Also es geht um ein Feindbild, um eben in dieses rechtes Gedankengut zu verführen, die Leute.
Und da willst du Aufklärung betreiben. Jetzt hast du das Blog noch nicht so lange, sondern in ein paar Wochen läuft das jetzt. Was hast du denn für Reaktionen bekommen?
Also, ja, das stimmt. Also ich blogge jetzt seit Oktober. Ich habe vorher keine Erfahrung damit gemacht. Die Reaktionen haben mich selbst überrascht. Also zum Teil, also im größten Teil ist es weiterhin Ignoranz und die Leute verschließen einfach die Augen und nennen mich dann irgendwie Desinformant und alles Mögliche. Und zum anderen habe ich auch schon positive, also ich muss sagen, positive Rückmeldung habe ich auch schon erhalten, dass die Leute mich anonym anschreiben, mich dann ausfragen, die Details, ja, dass sie aufmerksam werden. Und dann kläre ich auch auf. Also prinzipiell, ich lasse mich auf jede Diskussion ein, wenn es denn sachlich ist. Und da haben die Leute auch schon zum Teil gesagt, ja, haben sich bedankt zum Teil, dass endlich mal einer aufklärt. Wobei ich nicht der Einzige bin, also es gibt ja mehrere Blogs, die auch in diese Richtung arbeiten.
Glaubst du jetzt, dass dein Blog sozusagen eine Sache wird, die du jetzt immer, immer weiterverfolgen müsst? Oder denkst du, dass du irgendwann geschafft hast, okay, jetzt ist alles dazu aufgeschrieben, jetzt kann das so stehen bleiben und damit ist gut?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke, dieses Thema wird noch lange kursieren. Also diese Ängste bezüglich der Kondensstreifen sind schon alt. Also es ist nicht das erste Mal, dass das aufkommt, also in den 60er, in den 70er Jahren. Haben die Leute schon besorgt in den Himmel geschaut, ja, und haben dann das erste Mal was von Wolkendiensten gehört, das hat jetzt aber nichts damit zu tun, und haben sich dann darüber aufgeregt. Und das ist nichts Neues, also ich denke, das wird immer wieder kommen.
Da wird Alexei also noch eine Weile zu tun haben, und ich empfehle euch selber das Blog auch mal anzugucken. Falls euch mal jemand was über Chemtrails erzählen will, habt ihr dann sofort was in der Hand. Den Link dorthin gibt's im Blog zu dieser Sendung, trackback.fritz.de. feiner Indie-Pop von Garmisch. Fehlt eigentlich in letzter Zeit auf keinem Best-of-CC-Music-Sampler. Solltet ihr euch auf jeden Fall antun, gibt's bei Blog Sonic, dem Netlabel, und den Link dazu im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de. Creative Commons Musik hat ja, so denkt man zumindest, eigentlich den Vorteil, dass sie GEMA-frei ist. Das heißt, wenn man eine Party damit macht, muss man keine GEMA-Gebühren zahlen. Das sagte sich auch Jan Stern und hat für sein Studienabschlussprojekt eine Net-Audio-Party organisiert an mehreren Orten und hat dort die DJs angewiesen, nur GEMA-freie Musik, nur Creative Commons Musik. Und dann denkt man so, alles klar, super, wird bestimmt eine geile Party gewesen sein und er musste keine GEMA-Gebühren bezahlen. Musste er doch. Das ist natürlich ein bisschen seltsam und deswegen habe ich ihn mit ihm gesprochen und wollte von ihm natürlich als erstes wissen, so, also wenn da eine Party ist, wo nur GEMA-freie Musik läuft, woher kriegt die GEMA denn überhaupt Wind davon, dass diese Party da war und wie weiß sie, was für Musik du da gespielt hast?
Ja, das Problem ist im Prinzip, dass man jede Musikveranstaltung anmelden muss bei der GEMA, weil die GEMA im Prinzip davon ausgeht, dass auf jeder Musikveranstaltung auch GEMA-Musik gespielt wird, und über die GEMA-Vermutung hat die GEMA im Prinzip das Recht, die Beweislast umzukehren, und sozusagen der Veranstalter muss beweisen, dass er keine GEMA-Musik gespielt hat. Und ich habe also diese Musikveranstaltung angemeldet bei der GEMA, wie das auch meine Pflicht ist, und habe auch im Vorfeld mit der GEMA darüber gesprochen, um welchen spezifischen Charakter es sich halt hier handelt, und halt auch auf die GEMA-freie Musik hingewiesen. Natürlich sollte ich es trotzdem anmelden und halt nach der Veranstaltung eine Musikfolge hinschicken. Ich habe mir dann also von den DJs die Musikfolgen geben lassen und habe dann Musikfolge an die GEMA geschickt. Darin waren aufgelistet der Künstlername, der Titel und das Label bzw. auch Labelcode. Und die GEMA hat das aber nicht akzeptiert, weil sie sozusagen von mir, von jedem Künstler den bürgerlichen Namen wissen wollte mit Geburtsdatum und Wohnort, um diesen sozusagen mit ihrer Datei abzugleichen. Und die GEMA beharrt sozusagen auf diese Angaben, weil sie sagt, sie hat im Prinzip keine Künstlernamen gelistet, sondern nur bürgerliche Namen, und die muss ich halt recherchieren, damit die halt abgeglichen werden können. Und das stellt halt sozusagen einen unverhältnismäßig großen Aufwand dar.
Aber das Geld, das du bezahlen solltest, war das dann so eine Art Strafgebühr, weil du nicht die ordentliche Liste abgegeben hast, oder musstest du tatsächlich dann für eine bestimmte Musik irgendwas bezahlen?
Nee, also ich musste im Prinzip keine bestimmten Tracks bezahlen, sondern ich habe sozusagen den normalen Satz bezahlt, der errechnet wird über Eintrittspreis und Raumgröße. Und dieses Geld landet im Prinzip bei der GEMA und wird natürlich für die GEMA quasi ausgegeben, beziehungsweise für Künstler, die bei der GEMA sind und die halt niemals auf meiner Veranstaltung gespielt worden sind. Und das heißt, das ist halt letztendlich auch die Ungerechtigkeit dabei, dass halt hier die GEMA immer wieder Gebühren erhebt, und obwohl gar keine GEMA-Musik gespielt wird. Und das ist natürlich bei so einer Veranstaltung wie jetzt dieser Net-Audio-Veranstaltung extrem schlimm, aber im Prinzip passiert das halt jedes Wochenende, dass halt auf Veranstaltungen ja nur ein Bruchteil an GEMA-Musik gespielt wird. Also jetzt, ich spreche jetzt mal von Drum, Bass, Dubstep, auch Techno und andere Nischenmusiken, wo halt viele Künstler gar nicht bei der GEMA sind, und trotzdem wird halt das Geld bezahlt, weil es für viele Veranstalter und Kulturschaffende halt oft im Prinzip einfacher ist, sozusagen zu versuchen, der GEMA einfach das Geld zu geben, statt sich halt für jede Veranstaltung mit ihr auseinanderzusetzen, und über die GEMA-Vermutung dann halt auch einfach sehr viele Probleme hat, zu beweisen, dass sie keine GEMA-Musik gespielt hat.
Wie viel Geld war das dann, was du letztlich blechen musstest?
Also das sind jetzt aktuell 200 Euro gewesen.
Würdest du dann sagen, okay, das ist irgendwie schlimm, aber noch verkraftbar, ich mache trotzdem weiter so eine Veranstaltung, oder ist es für dich dann das Aus?
Das ist, also für mich ist das halt einfach erstmal auf Eis gelegt. Ich habe in der Kalenderwoche 49 ein Gespräch mit der GEMA und bin dann gespannt, ob sie bereit sind, das Geld zurückzubezahlen oder ob sie auch bereit sind, über zukünftige Modelle zu sprechen, wie man solche Probleme angehen kann. Und entsprechend, wie dieses Gespräch ausgeht, werde ich mich auch weiterhin irgendwie dafür engagieren, dass die GEMA-Vermutung abgeschafft wird, beziehungsweise das Urheberrecht auch angepasst wird. Alles Weitere muss man sehen. Also ich habe im April diese Veranstaltung gemacht und ich habe halt, wir haben jetzt November und ich habe immer noch mit dieser Geschichte zu tun, und im Prinzip möchte ich eigentlich auch Folgeveranstaltungen machen, die genau diesen Charakter haben, und im Prinzip verhindert mich dieser zeitliche Aufwand, den ich ständig für die GEMA betreiben muss, daran weiterhin solche Veranstaltungen zu machen, und deswegen ist auch die GEMA für mich Kulturkiller Nummer 1, und ich möchte dennoch auch betonen, dass es mir nicht darum geht, Musik kostenlos zu beziehen und Veranstaltungen zu machen und sozusagen auch das Geld, sozusagen mehr Geld für mich zu akquirieren, sondern mir geht es darum, dass Geld für Musiker auch durchaus eingesammelt werden kann, aber es halt auch bei denen ankommen soll, die gespielt worden sind. Und dafür kann man Systeme entwickeln. Das ist durchaus nicht einfach. Auch mit dem Creative Commons Modell ist das durchaus noch schwer. Aber ich bin der Meinung, dass es Modelle gibt, die geschaffen werden können, um sozusagen Musiker auch an Gewinnen teilhaben zu lassen. So. Und mir geht es definitiv nicht darum, mich an der Musik zu bereichern, sondern ich bin definitiv auch dafür, dass Musiker von dem, was sie tun, auch sozusagen Tantiemen erhalten. So. Das möchte ich ganz klar unterstreichen. Dennoch ist das, was die GEMA tut, die Art und Weise, sehr schwer. Und also im Prinzip unverhältnismäßig vor allen Dingen.
Man könnte sagen, ein herzlicher Fall von Willkommen in Deutschland, wo man für GEMA-freie Musik GEMA-Gebühren bezahlen muss. Es gab schon ein paar Anläufe, eine weitere Verwertungsgesellschaft für Netzmusik zu gründen. Leider sind die alle im Sande verlaufen. Mehr Infos zu dem Thema und über Jan Stern gibt es im Blog zur Sendung. Einen Link zu einem ausführlichen Artikel findet ihr da.
Fritz. Podcast. Richter. Trackback.
Und ich bin froh, heute Abend sagen zu können, dass ich anscheinend nicht der Einzige bin, der seinen Traumjob gefunden hat. Hallo und guten Abend. Wir stellen euch ja hier immer Netzmusik vor, die ihr einfach so runterladen könnt, aber natürlich ist es so, wenn man ganz ehrlich ist, ganz viele Musik, die man richtig geil findet, die müsste man sich eigentlich kaufen. Oder, das war jetzt so die Hoffnung, die im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren so ein bisschen größer geworden ist, man kann die sich auch streamen. Es gab so Anbieter, wo man einfach sich angemeldet hat, dann auch einen bezahlten Account haben konnte und dann kann man sich einfach alle Musik oder zumindest alle Musik, die der Anbieter hat, auf sein wie auch immer geartetes Endgerät streamen. Das nahm sich immer ganz gut an. In Deutschland war es natürlich ein bisschen schwierig. Wir haben ja hier die GEMA und die ganzen Verwertungs Gesellschaften. Und jetzt gab es aber innerhalb der letzten Woche so ein paar Meldungen, die dieses ganze Konzept Streaming so, naja, vielleicht nicht in Frage stellen, die aber doch ein bisschen fies waren, könnte man sagen. Ich will die euch kurz zusammenfassen. Das erste war Simfy, das ist ein deutsches Unternehmen und das war so Konkurrent zu dem größten Dienst Spotify, also dem weltweit sozusagen, vielleicht nicht größten, aber bekanntesten, der aber in Deutschland noch nicht gestartet ist. Die haben jetzt ihren Gratis-Account, also dass man gratis Musik hören kann, so weit eingeschränkt, dass man eigentlich nicht mehr davon sprechen kann, dass das irgendwie Sinn macht, weil es dann sehr schnell irgendwie mit Werbung geht und dass man gar nicht lange hören kann. Und es ist auch so, dass man bestimmte Tracks nicht mehr hören darf, wenn man einen Gratis-Account hat, sondern nur noch 30 Sekunden Snippets. Und damit sagen zumindest manche Blogger, schießt sich dieser Dienst selbst ins Aus. Dann gibt es noch Grooveshark, das ist eine Firma, wo da werden Songs hochgeladen und dann können die irgendwie alle hören. Und das lädt natürlich dazu ein, dass da Musik piratisiert wird. Aber die haben gesagt, naja, wir löschen das aber und ihr müsst nur Bescheid sagen, liebe Plattenfirmen, dann, wenn das illegal ist, dann löschen wir das. Jetzt haben die aber, sind von Universal verklagt worden, weil angeblich die Chefs dieses Gerichts, dieser Plattform selber Songs hochgeladen haben und sich dann natürlich damit strafbar machen. Das ist also auch sehr spannend, was daraus wird. Und es ist ja so, dass die Streaming-Betreiber sagen, naja, diese ganze Streaming-Sache, das ist ja für die Musikindustrie ein neues Geschäftsmodell. Und jetzt ist in der letzten Woche auch die Meldung rausgekommen, dass 200 Independent-Label, die unter einem Verband zusammenarbeiten, gesagt haben, so, nee, Streaming wollen wir überhaupt gar nicht mehr, weil das unsere eigenen Plattenverkäufe kannibalisiert. Und diese Meldung insgesamt haben dann dazu geführt, dass manche Blogger auch gesagt haben, so, naja, möglicherweise war es das dann jetzt so demnächst. Mal gucken, was da noch um die Ecke kommt. Auf jeden Fall ist ein Schritt zurück. Es gibt bei Basic Thinking einen ganz ausführlichen Artikel, wo diese ganzen Sachen nochmal ausführlich besprochen sind. Empfehle ich euch sehr, lege ich euch am Herz. Könnt ihr gerne nachlesen und den Link dazu gibt es natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Gravity von Shemale. Leider ein Act, wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt, den wir zu spät entdeckt haben. Ist auch Creative Commons Musik, also zum Runterladen aus dem Netz. Gibt es aber nicht mehr. Also dem Moment, wo wir es gefunden haben, war leider schon klar, da ist irgendwie nichts rauszufinden. Und weil die aus Argentinien kommen anscheinend, kann man auch nicht zu viel rausfinden. Die sind im Netz nicht so derbe präsent gewesen, aber die Musik ist halt ziemlich cool. Und ihr könnt es euch auch runterladen. Den Link gibt es natürlich im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Wir kommen gleich zum nächsten Thema. Ich möchte vorher nur einen in der Internetszene sogenannten Disclaimer an den Start bringen. Und das macht man immer dann, wenn man über ein Thema berichtet, mit dem man selber auch noch auf eine andere Art und Weise irgendwie verbandelt ist. Es wird jetzt gleich um die Musikplattform Berlin Sessions gehen. Und die findet oder die hat auch sozusagen personelle und geschäftliche Verbindung mit Fritz. Darum geht es jetzt aber nicht, sondern es geht jetzt um eine ganz andere Sache, nämlich darum, wie man sozusagen so ein geiles Ding, was man in der Hand hat, zu einem coolen Projekt macht. Es gibt nämlich jetzt neue Berlin Sessions TV, eine Webseite, die zu einem Projekt dazugekommen ist oder neu gemacht wurde, das es schon ein bisschen länger gibt. Und da geht es im Prinzip darum, Leute haben anscheinend irgendwie Video-Equipment, nicht zu knapp, nehmen damit Bands auf und stellen das ins Netz. Da denke ich ja immer so, für Musikfans ist das quasi das Zweitbeste nach selber Musik machen und berühmt werden. Und dachte deswegen, dann hole ich mir den Gunnar mal ins Studio. Das ist nämlich einer der Macher von Berlin Sessions und jetzt hier mir gegenüber. Hallo und guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Markus.
So, jetzt ist es ja tatsächlich so, dass solche Projekte immer irgendwie anfangen. Seid ihr auf eine Band gefallen und dann ist ein Video rausgekommen oder wie ist das am Anfang passiert?
Das hat eine relativ lange Geschichte. Also es hat, um es kurz zu machen, vor einem Jahr angefangen und es hat auch mit der Technik angefangen. Also okay. Wir haben diese großartigen DSLRs gehabt, diese Spiegelreflexkameras und dann war so die Idee da, was kann man damit machen? Und okay. Also so ein bisschen so der Nerd-Ansatz auch. Ja. Also wir haben halt irgendwie coole Technik so und was können wir damit machen? Und ich bin irgendwie schon so sehr musikaffin und hatte dann irgendwie Amsterdam Acoustics und Blogothek gesehen und hatte dann überlegt, eigentlich müsste man auch sowas auch in Berlin machen. Und das Grundproblem ist, wenn man solche Geschichten macht, wie kriegt man einen guten Ton hin? Also man hat cooles Video-Equipment, okay. Und wie kriegt man einen coolen Ton hin? Und da habe ich dann einen guten Kollegen jetzt gefunden, den Nils, der ist Musiker und Producer und den habe ich bei der Fettula Musik getroffen und ich habe gesagt, ich habe Bock, so Musiksessions in Berlin zu machen, ich habe eine Kamera und Nils hat gesagt, da habe ich auch Bock drauf und ich habe Tonequipment und so hat das alles dann begonnen.
Okay, aber wie ist es, wie seid ihr denn zur ersten Band gekommen? Also man kann ja natürlich, jeder kann sich hinstellen und sagen so, okay Band, wir wollen dich aufnehmen und ins Netz stellen. Aber die haben ja vielleicht auch Besseres zu tun.
Na, die ersten Bands, das war relativ klar, das waren Bands aus dem Freundeskreis und vor allem halt auch Bands, die wir irgendwie sehr gerne mochten. Und so hat sich das auch so die ersten paar Folgen eigentlich fortgezogen. Es waren immer irgendwie Freunde und Freunde von Freunden, die dann halt gehört haben, was wir da so machen. Ah, ihr filmt irgendwie Bands akustisch in Berlin. Da hätten wir auch Bock drauf. Irgendwie, das ist ja auch irgendwie cooles Promomaterial für uns. Und das hat dann irgendwie ein paar Folgen gedauert, bis dann halt irgendwie auch andere externe Leute bei uns angefragt haben und auch mitmachen wollten. Also am Anfang waren es halt noch Freunde und dann hat sich das rumgesprochen und das waren halt auch externe Leute.
Glaubst du, dass so eine Art von Projekt, also ich möchte jetzt gerne mit Band sowas machen, dass man das jeder machen kann? Oder ist das jetzt eine Nische, die ihr besetzt habt und das geht jetzt eigentlich nicht mehr?
Prinzipiell kann sowas natürlich jeder machen, vor allem, weil halt wirklich die Einstiegshürde auch extrem gering ist. Also man braucht halt eine Kamera und irgendwie ein halbwegs gutes Mikro und dann halt relativ viel Zeit. Also wenn man okay. sich die Videos anschaut, das sind 3 Minuten, aber da steckt relativ viel Arbeit drin oder beziehungsweise sehr viel Arbeit drin.
Ja. Wie lange sitzt du an einem so einem Video?
Ich alleine mache da wirklich nicht den Großteil der Arbeit. Das ist ein ganzes Team, was da jetzt dranhängt. Ja. Und also erstmal muss die Band angefragt werden, dann muss die Location geklärt werden, dann muss ein Team zusammengestellt werden, mit wem wir filmen und dann filmen wir und dann hat man noch einen Tag Schnitt. Dann wird ein Text geschrieben. Also
okay, das ist also richtig, richtig Arbeit. Ich will dann nachher gleich nochmal drüber reden, ob sich das auch irgendwie finanziert. Jetzt würde ich aber gerne wissen, okay, wenn jetzt jemand sagt, okay, was der kann, kann ich auch. Was sind die schlimmsten Anfängerfehler, die ihr gemacht habt?
Wir haben relativ viele Fehler gemacht. Das geht halt irgendwie los, dass man eine Band trifft, die man auch vielleicht sehr gerne mag und dann fängt man an zu filmen, die Band fängt an den Song zu spielen. Man hat die Kamera angesetzt und filmt und die super, super Musik und dann fällt der Blick auf den Monitor und man sieht, dass die Kamera gerade den Akku
okay, das sind so klassische, sozusagen technische Fehler, die durch Routine irgendwann aufgebrochen werden genau. können. Gibt es noch so anderes, wo du dir heute vor die Stirn schlägst und denkst, oh Gott, nee, das hätte ich lieber anders gemacht?
Naja, also die Fehler gehören ja dazu. Also wir haben vor einem Jahr angefangen und am Anfang waren sehr viele technische Fehler und sehr viele Fehler auch vom Booking vielleicht dabei, aber man wird ja mit der Zeit professioneller.
Vom Booking heißt die falsche Band.
Genau, dass man eine Band irgendwie bucht und dann merkt, oh, gut, die können doch gar nicht so gut spielen.
Ah, verdammt, okay. Wie kann man das denn vorher in Erfahrung bringen?
Also viel passiert natürlich irgendwie durch Vorhören, dass man sich halt irgendwie schon ein bisschen intensiver in die Musik reinhört, auch weg von der Studioproduktion, darum geht's ja vor allem bei uns. Die Bands haben ja meistens ein oder zwei Takes.
Okay.
Und das ist natürlich auch fordernd für die Künstler. Und wenn man dann halt einen Künstler hat, der vielleicht nur im Studio gut produzieren kann, der ist dann bei uns vielleicht etwas an der falschen Adresse.
Die müssen also auch live spielen können. Wir haben jetzt eine kleine Kostprobe natürlich von jemand, der live Musik aufnimmt. Du hast mitgebracht We Invented Paris mit Iceberg von einer Berlin Session. Hören wir uns einfach mal an und danach geht es gleich noch mal ein bisschen um die Kohle.
It reminds me of the song I sang when there's nothing left to say. And this iceberg keeps me asking why. Oh, we're here in my arms for a lifetime or more. Sleep. I sometimes wonder, will they ever die? All I see is a very short glimpse of what lies underneath. Your love always keeps me asking why.
Eisberg. Von We Invented Paris, eine Live-Aufnahme von den Berlin Sessions, wo gerade Gunnar hier ist. Berlin Sessions ist ein Projekt im Netz, wo Leute Bands filmen und dann die Videos online stellen, auch ein bisschen dazu Artikel schreiben. Wie war es denn jetzt mit We Invented Paris? Waren die okay oder war das eher sehr chaotisch?
Das war ein ganz witziger Zufall. Also die Jungs hatten uns angefragt, relativ spontan. Wir waren gerade in Berlin auf Tour und dann haben wir uns gedacht... We Invented Paris, Paris Bar liegt da, ist ja auch bei mir um die Ecke und das ist so eine relativ schnucklige Bar und da sind wir dann hin direkt mit der Band, haben gefragt, ob es für die okay ist und haben dann die Band sozusagen in dieser Bar performen lassen und auch irgendwie so ein bisschen die Bar mit einfließen lassen in diese Aufnahme. Irgendwie zum Beispiel der Schlagzeuger hat dann auf einem relativ coolen Stuhl, irgendwie so einem alten Stuhl irgendwie getrommelt und ja, irgendwie hat man dann auch bei jeder Aufnahme so ein bisschen immer den Smell des jeweiligen Ortes halt mit drin. Also das ist uns auch wichtig, dass wir irgendwie so ein bisschen, dass halt jeder Ort, wo wir halt aufnehmen, irgendwie ein bisschen auch in der Musik dann zu hören ist.
Also die Entstehungsgeschichte ist ja so, zwei Leute, die zu viel Technik in der Tasche haben, beschließen, wir müssen jetzt mal Musikvideos machen. Weißt du, gerade so ein bisschen erzählt, das ist sehr aufwendig, so ein einzelnes Video. Die Webseite sieht auch durchaus professionell aus. Seid ihr alle Millionärskinder oder verdient ihr damit richtig Geld?
Also, nein.
Nein, was? Ihr seid keine Millionärskinder?
Naja, also, Geld verdienen tut man damit auch nicht. Also, okay. Es ist halt echt sehr viel Arbeit, aber sehr viel Arbeit, die auch Spaß macht und bei der man lernt. Und das Team ist halt relativ groß, das ist halt über die Zeit gewachsen und da sind immer mehr Leute dazugekommen. Und was auch ganz witzig ist, die sind halt teilweise wirklich durchs Netz dazugekommen. Haben wir irgendwie eine Mail gekriegt von einem Kameramann, der meinte, hey, ist cool, was ihr macht, kann ich da irgendwie mitmachen? Euer Bild ist auch noch relativ wackelig, vielleicht kann ich da irgendwie das ein bisschen besser hinkriegen. Und dann hatten wir einen coolen Kameramann und so ging das dann halt weiter. Und jetzt genau am Mittwoch haben wir dann die Website gelauncht. Da hatte sich auch vor einer Woche erst oder anderthalb Wochen hatte sich eine Designerin bei uns gemeldet. Ah, sie würde ganz gerne mitmachen. Und die hat dann halt auch irgendwie am Logo geschraubt, relativ fleißig noch in den letzten Tagen. Und das sind halt alles Leute, die irgendwie so einen relativ halbwegs professionellen Hintergrund haben. Also die irgendwie Kameramann, Designer, dann halt auch Ausbildung. Und dadurch sieht es halt auch so professionell aus, wenn ich das jetzt so beschreibe.
Aber Sie sagen, die brauchen ja irgendwie eine Motivation oder müssen halt irgendwo anders her Geld nehmen. Also sonst kannst du doch so ein zeitaufwendiges Projekt nicht über lange machen. Oder ist es jetzt, ist der Plan jetzt, wir machen das noch ein Jahr und dann ist es eine gute Referenz, aber wird eingestampft?
Also die Idee ist schon, dass wir das weiter ausbauen. Also jetzt haben wir die Website gelauncht, das ist so der erste Schritt. Und Finanzierung ist halt jetzt, also wie oft bei so eigenen Projekten, wir haben halt unfassbar viel Feedback aus dem Netz gekriegt, sodass das cool ist, dass wir das weitermachen sollen. Und es kamen halt auch schon viele Anfragen. Also finanziell ist es jetzt so, dass das Projekt sich selber nicht trägt, aber dass halt viele Anfragen kommen. Hey, können wir nicht irgendwie ein Musikvideo machen zusammen oder können wir nicht irgendwie eine Akustik-Session auch aufnehmen? Und also so finanziert sich, also so hat das sozusagen etwas Finanzen kommen rein durch Auftragsproduktion.
Also es ist sozusagen eine Visitenkarte, eine Kohle.
Sehr, sehr
aufwendige, aber sozusagen so ein Ding, okay, die Leute, die das machen, die können möglicherweise auch etwas, wofür ich sie mit Geld bewerfen will. Apropos Geld, wir hatten heute schon das Thema GEMA-Gebühren, das ist ja die mit den Urheberrechten gar nicht so einfach. Wie macht ihr das denn?
Ja. Also Musikvideos werden ja generell von der GEMA gesperrt auf YouTube. Also wir haben unsere ganzen Sachen auf YouTube und die Sachen, die wir da aufnehmen, da hat ja sozusagen kein Label, die Urheberrechte sind schon natürlich beim Label und beim Künstler, aber die Aufnahme ist ja von uns gemacht und sozusagen ist das nicht das Werk, was bei der GEMA gelistet ist, sondern es ist, soweit ich weiß, ist es halt immer noch die, das wäre dann eine Zweitverwertung und da ist die GVL, glaube ich, für zuständig.
Die sind aber komplizierter noch als die GEMA, habe ich mir sagen lassen.
Diese Akustik-Sessions sind auf YouTube und sie liegen da bisher noch.
Okay. Ich fasse,
falls das sich sozusagen auch noch ändert, also die Situation YouTube und GEMA ist noch relativ heikel gerade, ist das für uns auch kein Problem, auf Vimeo umzuziehen.
Okay, also ich fasse aber mal zusammen, falls ein Rechtsanwalt Bock hat, irgendwie sich mal mit dem Thema zu beschäftigen, könnt ihr den auch noch im Team gut gebrauchen. Möglicherweise.
Also das ist sozusagen sowieso die Idee, dass wir uns in nächster Zeit auch noch ein bisschen mehr wirklich mit dem Ausbau beschäftigen und dann halt auch vielleicht überlegen, mal einen Sampler zu machen, also die Musik, die wir aufgenommen haben, auch noch irgendwie zu vertreiben. Ja. Und da müssen wir uns sozusagen auch nochmal intensiv mit den ganzen Rechten, wenn man sowas macht,
beschäftigen. Das steht ja ganz schön groß. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz zur eigentlichen Musik zurückkommen. Was wir gerade hier gehört haben, war ja so irgendwie Akustik-Kram, nenne ich es jetzt mal despektierlich. Ist das so die Ecke, wo ihr auch hingeht, weil sich das am einfachsten aufnehmen lässt? Oder macht ihr auch so fiesen Elektro?
es hat so angefangen mit den Akustikgeschichten, wirklich, weil es am einfachsten war aufzunehmen. Aber wir hatten jetzt schon ein paar Künstler dabei, die halt auch Verstärker dabei hatten oder Mega, die hatten dann so ein Quark Nano-Pad Chaos Oscillator Kram Dingens dabei. Und wir sind da relativ offen. Wir haben auch eine Geschichte mit Fritz Kalkbrenner aufgenommen im Watergate. Das war halt nicht akustisch.
Okay, sehr schön. Was fehlt noch an Videos? Also welchen Typen wollt ihr gerne noch haben?
City in Color wäre natürlich großartig. Da ist unser Kameramann sehr relativ scharf drauf. Wir hatten schon relativ viele größere Künstler auch dabei. Wir hatten die Drums.
Aber sagen, das Ding ist ja sozusagen, ist ja immer noch so ein Fan-Ding, wie ich es wahrnehme. Hast du nicht noch irgendeine Band, wo du sagst, okay, die will ich jetzt aber unbedingt noch haben?
Ich hatte gerade heute Morgen die aktuelle Folge fertig geschnitten, Why Oak aus Baltimore, okay, aus Amerika, eine meiner Lieblingsbands. Die hatten wir vor 2 Wochen gefilmt und ich muss ja schon sagen, ich hatte schon relativ viele meiner Lieblingsbands jetzt gefilmt.
Alles klar, also es hört sich wirklich nach einem Traumjob an. Gunnar hat vorgestellt, wie man das macht. Berlin Sessions heißt die Seite, könnt ihr euch gerne angucken. Link dazu gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Dir noch viel Spaß.
Vielen Dank.
Und ich bin echt gespannt, was da noch kommt.
Never.
Laura Kay macht alles selber, spielt Klavier, Ukulele und das gute alte Glockenspiel, schreibt selbst die Songs und singt sie auch noch und veröffentlicht alles unter Creative Commons Musik. Wie lange ist noch unklar, denn möglicherweise hat sie einen Plattenvertrag in der normalen Musikwelt. Wir werden das mal im Auge behalten und euch dann informieren. Jetzt könnt ihr es noch runterladen, Link dazu im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Mit Markus Richter, der gerne auch so einen hohen Rekord hatte, aber guten Abend.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Die kleine Rubrik, wo wir immer jemanden einladen, der einen Blog, Podcast oder irgendeinen anderen Unsinn im Internet treibt und ihn ausfragen darüber, was er da tut und wer so ist. Und uns dann auch nicht die Mühe machen, diese Leute selber rauszusuchen, sondern wir sagen immer so, Alter, wenn du gerade hier bist, sag doch mal Bescheid, wenn wir nächste Woche einladen sollen. Letzte Woche war das der Yannick und der hat Folgendes empfohlen.
Dann würde ich Jenny aus Stuttgart empfehlen. Sie schreibt einfach aus ihrem Alltag witzige Gegebenheiten. Irgendwie habe ich das Gefühl, man kriegt so ein Bild von der Person, aber eigentlich will man sie gar nicht kennenlernen, um dieses Bild nicht zu zerstören.
Trotzdem hatte sie für hier empfohlen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen, das Bild nicht zerstören und sie trotzdem interviewen. Hallo und guten Abend, Jenny.
Hi.
Du schreibst private Sachen in deinem Blog, also sagen von kleinen Erlebnissen aus dem Tag oder manchmal auch große. Warum?
Also warum ein Blog? Das ist jetzt echt eine gute Frage. Eigentlich habe ich damit angefangen, einfach weil ich halt gern schreibe und mich gern mitteile und auch ein bisschen Ventil brauche, mich einfach auszulassen.
Das heißt, die Geschichten, die da drin stehen, sind schon auch wahr?
Ja, definitiv.
Okay. Wenn es so persönlich ist, dann möchte ich auch gerne nachfragen. Es steht in einem Artikel drin, die Freundin deines Vaters ist zu dir gezogen. Mhm. Oder habe ich das missverstanden?
Ja, also die ist nicht zu mir gezogen, weil ich bin im WG und da ist es noch schon ziemlich eng. Und die ist zu mir, also zu meinem Vater einfach nach Hause gezogen, da wo ich herkomme, in meine Heimat, in meinem Kaff.
Ach so, ich dachte, die wohnt bei dir mit in der WG und wollte mich schon wundern.
Ja, das ist lustig.
Dann habe ich noch eine andere Frage. Hast du den kleinen Kindern zu Halloween jetzt Süßigkeiten weggenommen oder nicht?
Nee, weil ich stehe überhaupt nicht auf Süßigkeiten. Das ist irgendwie was, da bin ich überhaupt nicht anfällig für.
Naja, aber in deinem Blog las es sich so, als ob du möglicherweise darauf stehst, kleinen Kindern Süßigkeiten wegzunehmen.
Ja, dann nur aus. Manchmal siehst du, aber nicht, weil ich sie essen möchte.
Verstehe. Wer hat deinen Blog eigentlich designt? Sieht ja relativ schick aus.
Ja, das weiß ich selber.
Bearbeitest du sowas oder macht dir das einfach nur so Spaß?
Nee, also ich habe damit angefangen, jetzt schon vor 10 Jahren und irgendwann habe ich halt mein Hobby zum Beruf gemacht und ich bin Grafikerin und ja, das lasse ich dann halt auch so ein bisschen in meinem Blog aus.
Gibst du denn dein eigenes privates Blog dann auch als Referenz an, wenn du dich irgendwo empfiehlst?
Eigentlich nicht. Also klar, man kommt dann schon irgendwie drauf, also da wo ich mich beworben habe, die können mich natürlich googeln, also das ist dann halt so, dass die dann trotzdem wissen, wo ich blogge, aber eigentlich so nicht. Ich traue mich das irgendwie nicht ganz. Also.
Okay. Ja. Was sind denn so generell die Kommentare, die du in dem Blog kriegst?
Ich was?
Kommentare, also werden deine Artikel kommentiert und wenn ja, was sagen die?
Ja, was die sagen, ja, keine Ahnung, halt geben einen eigenen Sens dazu, ob sie schon mal erlebt haben oder keine Ahnung, fühlen mit, lachen mit.
Das hört sich aber sehr freundschaftlich an. Du hast keine Trolle?
Nee, sowas habe ich nicht.
Meine Damen und Herren, darf ich präsentieren das erste deutsche Internetblog ohne Trolle? Das ist ja unglaublich.
Ja.
Vielleicht können wir dafür sorgen, dass da noch welche hinkommen.
Ja,
du,
gerne.
Du protzt nämlich mit einem Rekord.
Ja, mein Tetris-Rekord, klar.
Kannst du nochmal genau sagen, wie viel das ist?
2,7 Millionen Punkte, also die kleinen Zahlen weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Wie lange hast du dran gesessen, um bei Tetris 2,7 Millionen Punkte zu erspielen?
Ich glaube, das dauert so ungefähr eine Dreiviertelstunde.
Und wie lange hast du dafür üben müssen?
Ach, sehr lang. Also ich habe irgendwann mal angefangen auf einer Party, dann lag halt ein Gameboy rum und dann war Tetris drin. Und wir hatten ja mal damals diesen grauen Gameboy mit diesem ganz alten Tetris. Ja. Und dann habe ich einfach gedacht, ja, ich spiele einfach mal. Und da habe ich dann einfach angefangen, dann regelmäßig dann zu zocken. Und irgendwie habe ich dann angefangen, eine Berufsschule des DMR zu machen und irgendwann hat man dann halt so viel Zeit darauf verschwendet, dass man dann halt irgendwann den Rekord einfach schafft.
Aber hast du das sich darauf angelegt, diesen Rekord irgendwie sozusagen so krass zu machen? Oder?
Ich hatte eine Freundin, die hat auch Tetris gehabt und wir haben uns dann quasi immer gebettelt. Und irgendwann bei 400.000 hat sie aufgegeben und dann habe ich halt einfach straight weiter gemacht. Und
Jesus Christ. Gibst du Stunden? Tetris-Stunden? Schade eigentlich. Na gut. Dann bleibt mir an dieser Stelle nichts weiter übrig, als zur Kurzfragerunde zu kommen. Ich stelle dir jetzt Alternativfragen. Du antwortest mit ja, nein, vielleicht oder entscheidest dich für was. Bist du bereit?
Okay.
Heißt es der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS X?
OS X.
Warum?
weil ich einfach einen Mac habe und mit dem Betriebssystem sehr zufrieden bin. Und wenn ich jetzt in einen Windows-Rechner gehe, dann kotze ich einfach total ab.
Wie viele Facebook-Accounts und Seiten betreibst du denn?
2.
Bist du Hardcore- oder Casual-Gamer?
Eigentlich weder noch.
Come on, du hast einen Tetris-Rekord.
Ja.
Entschuldige mal.
Ja, naja, gut, okay, dann, ja, vielleicht was Tetris betrifft, bin ich vielleicht ein Hardcore-Gamer.
DNS-Sperre oder Deep Packet Inspection?
Weder noch.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge nach einem Jahr nochmal liest?
What the fuck?
Welche Seite geht bei dir als erstes auf, wenn du den Rechner anmachst?
Facebook.
Was ist das nächste Blog, der nächste Podcast oder der nächste irgendwas im Internet, das wir hier vorstellen sollen in der nächsten Sendung?
Also ich habe mir da sehr lange drüber Gedanken gemacht und es gibt einen Blog, den ich schon sehr lange lese. Ich bin ja ein Fan von privaten Blogs, den gibt es ja heute nicht mehr wirklich so. Und da gibt es einen Blog, der heißt Daily Pia. Den lese ich jetzt schon seit, seit ich angefangen habe zu bloggen, 2004, und den gibt es jetzt auch schon knapp 10 Jahre. Und das ist einfach ein typisches privates Blog ohne Schnickschnack und man wächst irgendwie mit der Person mit auf irgendwie. Und das ist irgendwie, ja, würde mich einfach interessieren, was die so zu sagen hat.
Aber du kennst sie nicht privat?
Nee.
Schön. Hast du trotzdem noch eine zweite Empfehlung?
Ja, meine zweite Empfehlung, das ist die Laura von Himbeermarmelade. Die lese ich jetzt eigentlich erst seit kurzem, seit ich meinen neuen Blog als ein Quartier 4 aufgemacht habe. Und es ist auch ein privaten Blog, aber der hat auch viele Schwerpunkte, zum Beispiel Fotos. Die fotografiert sehr viel und sehr schöne Bilder und macht auch oder stellt Rezepte online. Oder ja, und außerdem lernst du die Gebärdensprache, was mich irgendwie auch sehr fasziniert. Und da könnte ich mir vorstellen, dass... Ja.
Okay, na schauen wir mal, wer von den beiden es hier herrschaft. Mhm. Was ist, habe ich denn, also wichtigste Frage, ganz durcheinander schon, was ist da, habe ich denn vergessen zu fragen?
Nichts.
Yes! Ein weiteres perfektes Interview aus der Runde Blogger Privat mit Jenny, deren Blog Quartier 4 euch unbedingt mal angucken solltet. Link dazu gibt's natürlich im Blog zu dieser Sendung trackback.fritz.de.
To make you know.
Dan Freeman, kommt aus Tasmanien, lebt jetzt in Berlin, hat eigentlich mal Saxophonist gelernt, das war ihm aber irgendwann zu langweilig und meinte so, ich mache jetzt selber Musik. Mittlerweile hat er ein ganzes Album voll komplexer Musik und das bringt er morgen zwischen 18 und 20 Uhr hier zu Gehör bei Unsigned. Er hat nämlich noch keinen Plattenvertrag und Christoph Schrag wird ihn euch genauer vorstellen, ihn ausfragen und ihn auch dazu animieren, seine Musik live zu spielen. Das war's, liebe Freunde, mit Trackback, der Show und Internet und so. Ich habe noch eine Netzmusik für euch, bevor ich mich hier vom Acker mache. Und die kommt aus einer ganz ähnlichen Ecke, nämlich aus Melbourne. The Raffaelas mussten sich den Anfang, den Vorwurf gefallen lassen. Sie klingen so ein bisschen wie Empire Weekend Abklatsch, aber sie haben jetzt auf ihrer Bandcamp-Seite ein paar neue Songs zum Download freigegeben und die hören sich viel folkiger an. Und folkiger heißt es. Meine Güte, Zeit für Feierabend. Heißt, ich mache mich vom Acker. Ihr bekommt noch einen Song von den Raffaelas, nämlich Take a Little. Und ja, macht immer schön eure Backups und lasst euch nicht überwachen. Tschüss.
Podcast von fritz.de.